Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 28. Oktober 2022, gleich dem 6. Orban 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam und Menschenrechte«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident: USA können nicht als Verteidiger von Menschenrechten auftreten. Deutscher Botschafter in Teheran ins Außenministerium einbestellt. Hezbollah, jene, die jüngste Unruhen in Iran angefacht haben, verantwortlich für Terroranschlag von Shiraz. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident: USA können nicht als Verteidiger von Menschenrechten auftreten. Laut dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran könnten die Vereinigten Staaten von Amerika, die selbst die Terrormiliz Daesh, IS, aus der Taufe gehoben hätten, nun als Verteidiger von Menschenrechten auftreten. Ebrahim Raisi, Irans Präsident, der sich derweil in der westiranischen Provinz Sanjan aufhält, verurteilte am Donnerstag den IS-Terroranschlag auf den Schrein Shah Cheragh in der Stadt Shiraz und stellte dabei die Frage: Wer hat den IS geschaffen? Wer hat diese Gruppe, die das Leben der Menschen in der Region permanent bedroht, unterstützt? Er fügte hinzu: Heute fragen die Iraner und auch alle freiheitssuchenden Menschen in der Welt, wie und mit welcher Freiheit die USA, die selbst die Schaffung des IS zugeben, nun die Unterstützung von Menschenrechten für sich beanspruchen. Raisi sagte, dass die Geschichte der Amerikaner voller Verbrechen sei und stellte klar, die Menschen auf der ganzen Welt erlebten, dass der Märtyrer Generalleutnant Qasem Soleimani, der Held des Kampfes gegen den Terrorismus, von den Amerikanern, die von Menschlichkeit und Menschenrechten sprechen, kaltblütig ermordet wurde. Offiziellen iranischen Angaben zufolge sind bei dem IS-Terrorangriff auf Shah Cheragh in der iranischen Stadt Shiraz am Mittwoch 15 Pilger, darunter 2 Kinder, ums Leben gekommen und 30 weitere verletzt worden. Deutscher Botschafter in Teheran ins Außenministerium einbestellt. Aus Protest gegen die Einmischung in innere Angelegenheiten Irans ist der deutsche Botschafter in Teheran, Hans-Udo Muzel, ins Außenministerium einbestellt worden. Ali Boredikani, Vize-Außenminister der Islamischen Republik Iran für politische Fragen, nannte dabei solche Positionen unverantwortlich, die auch gegen die Regeln und Prinzipien des Völkerrechts verstießen, die unvereinbar mit der Tradition der langen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und deshalb inakzeptabel seien. Boredikani unterstrich ferner, dass die Islamische Republik Iran Menschenrechte einschließlich des Rechts auf friedliche Versammlung anerkenne jedoch die illegale Einmischung gewisser westlicher Länder in ihre interne Angelegenheit, die nur die Gewalt bei friedlichen Versammlungen heraufbeschwören, nicht akzeptiere. Gewalt und Gesetzlosigkeit stünden nicht nur im Widerspruch zum Recht auf friedliche Versammlungen, sondern störten auch die öffentliche Ordnung und die Sicherheit des einzelnen Bürgers. Der stellvertretende Außenminister der Islamischen Republik für politische Fragen betonte, die Islamische Republik Iran messe Beziehungen, die auf Respekt und gegenseitigem Nutzen mit anderen Ländern beruhten und in dieser Hinsicht politische Rationalität und auf dem Prinzip der Ehre, Weisheit und Zweckmäßigkeit berücksichtigten große Bedeutung bei. Sie könne jedoch die Einmischung in ihre interne Angelegenheit sowie Unterstützung von Gewalt und terroristischen Taten nicht tolerieren, bekräftigte Ali Boredikani. Hezbollah, jene, die jüngste Unruhen in Iran angefacht haben, verantwortlich für Terroranschlag von Shiraz. Der Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hezbollah hat sein Beileid über einen Terroranschlag auf einen heiligen Schrein im Süden Irans ausgesprochen und gesagt, dass diejenigen, die die Flammen der jüngsten Unruhen in der Islamischen Republik angefacht haben, für den schrecklichen Angriff verantwortlich sind, bei dem mindestens 15 Menschen getötet wurden. In einer Fernsehansprache, die am Donnerstagabend live aus der libanesischen Hauptstadt Beirut übertragen wurde, sprach Seyed Hassan Nasrallah der iranischen Regierung und Nation sowie den Familien der Opfer des Terrorangriffs auf den Shah Cheragh-Schrein in der südiranischen Stadt Shiraz sein Beileid aus. Diejenigen, die die jüngsten Unruhen in Iran geleitet haben, sind diejenigen, die Angreifer nach Shiraz entsandt haben, um unschuldige Menschen zu töten, sagte Nasrallah. Er stellte fest, dass das schreckliche Verbrechen in Shiraz, für das die Terrorgruppe IS die Verantwortung übernommen hat, die wahre Natur der Extremisten und die von den Vereinigten Staaten unterstützte kriminelle Ideologie weiter ans Licht gebracht habe. Der IS hat derzeit die Aufgabe, die Interessen der US-Regierung in Afghanistan zu verfolgen, das afghanische Volk ins Visier zu nehmen und Angriffe auf Iran und andere Nachbarländer durchzuführen, sagte er. Der Hezbollah-Vorsitzende sagte, Washington leitet eine Kommandozentrale für kriminelle Operationen. Sie nutzt ihre Schachfiguren, um die Flammen der jüngsten Unruhen in Iran zu schüren und Zivilisten in Shiraz und anderen Teilen des Landes zum Ziel zu nehmen. Israelis befürchten Untersuchung der UN-Kommission bezüglich Apartheid-Vorwürfe gegen Israel. Die unabhängige internationale UN-Untersuchungskommission für die besetzten palästinensischen Gebiete gab an, sie werde die Apartheid-Vorwürfe gegen Israel untersuchen, was bei den israelischen Behörden ernsthafte Befürchtungen schürt, dass die Untersuchung das Regime aufgrund seiner anhaltenden Gräueltaten gegen Palästinenser als Apartheid anerkennen würde. Die drei Mitglieder der Kommission sagten, die Untersuchung habe sich bisher auf die Grundursachen des Konflikts konzentriert, die sie Israels Präsenz im Westjordanland zuschreiben. Navy Pillay, eine ehemalige UN-Menschenrechtschefin, die der Kommission vorsteht, nannte die Apartheid eine Manifestation der Besatzung. Wir konzentrieren uns auf die eigentliche Ursache, nämlich die Besatzung, und ein Teil davon liegt in der Apartheid, sagte Pillay. Dazu kommen wir noch, das ist das Schöne an diesem unbefristeten Mandat, es gibt uns Spielraum, fügte sie hinzu. Der UN-Menschenrechtsrat, Human Rights Watch und andere internationale Menschenrechtsorganisationen haben Israel in den vergangenen 2 Jahren der Apartheid beschuldigt. Ein durchgesickertes Telegramm enthüllte Berichten zufolge, dass israelische Funktionäre besorgt über den Schaden waren, den der erste Bericht der Kommission anrichten könnte, wenn er Israel als Apartheid-Regime bezeichnete. Am Donnerstag legte die Kommission ihren jüngsten Bericht der UN-Generalversammlung vor. Der 28-seitige Bericht verurteilt Israel für die Verletzung des Völkerrechts, indem es seine Kontrolle über das Westjordanland auf Dauer ausübt und palästinensisches Land im besetzten Al-Quds und im Westjordanland sowie syrisches Land auf den Golanhöhen annektiert. Es wirft Israel auch eine diskriminierende Politik gegenüber arabischen Bürgern, den Diebstahl natürlicher Ressourcen und geschlechtsspezifische Gewalt gegen palästinensische Frauen vor. Letztes Jahr sagte die israelische Interessenvertretung B'Tselem, Israel sei ein Apartheid-Regime, das die Palästinenser systematisch durch militärische Besetzung und rassistische Gesetze unterdrückt. Die US-Tageszeitung Patriot News sagte, amerikanische Politiker müssten den Menschen erklären, warum jährlich mehr als 4 Milliarden Dollar an Steuergeldern zur Unterstützung der Apartheid in Israel ausgegeben werden. Irakisches Parlament bestätigt neue Regierung und beendet jahrelangen Stillstand. Das irakische Parlament hat sich hinter eine Regierung gestellt, die vom neuen Ministerpräsidenten des Landes, Mohammad Shia al-Sudani, geführt wird und damit eine einjährige Pattsituation beendet. Die Abgeordneten haben am Donnerstag für das 21-köpfige Kabinett des Premierministers gestimmt. Unser Ministerteam wird in dieser kritischen Zeit, in der die Welt enorme politische und wirtschaftliche Veränderungen und Konflikte erlebt, die Verantwortung übernehmen, sagte Sudanis Büro in einer Erklärung nach der Abstimmung. Diese Änderungen würden unser Land, das bereits unter gehäuften Krisen leidet, mit wirtschaftlichen, sozialen, humanitären und ökologischen Auswirkungen auf unsere Bürger vor neue Herausforderungen stellen, fügte sie hinzu. Die Abstimmung fand genau eine Woche nach der Wahl von Abdul Latif Rashid durch das Parlament zum neuen Präsidenten der arabischen Nation statt, der Sudani sofort zu seinem Ministerpräsidenten ernannte. Rashids Wahl erfolgte vor dem Hintergrund dreier gescheiterter Versuche der gesetzgebenden Körperschaft, ein Staatsoberhaupt zu wählen. Das Land hat im vergangenen Jahr Parlamentswahlen abgehalten. Der beliebte schiitische Geistliche Muqtada as-Sadr gewann den Wahlkampf, konnte jedoch nicht genügend Unterstützung für eine Regierungsbildung sammeln. Sudani hat zugesagt, innerhalb eines Jahres vorgezogene Wahlen abzuhalten. Der neue Ministerpräsident soll derweil gegen die tief verwurzelte Korruption des Landes vorgehen. Offizielle Zahlen, die letztes Jahr veröffentlicht wurden, schätzen, dass in den fast zwei Jahrzehnten, die seit dem Sturz des ehemaligen Diktators Saddam Hussein im Jahr 2003 vergangen sind, weit über 400 Milliarden Dollar aus den Staatskassen verschwunden sind. Russland drängt UN, militärisch-biologische Aktivitäten der USA in der Ukraine zu untersuchen. Russland hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufgefordert, eine Untersuchung der militärisch-biologischen Aktivitäten der USA in der Ukraine einzuleiten. Der Russischen Föderation blieb keine andere Wahl, als beim Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrates eine Beschwerde einzureichen, um eine internationale Untersuchung über die militärisch-biologischen Aktivitäten der Vereinigten Staaten in der Ukraine einzuleiten, sagte das russische Außenministerium in einer Erklärung am Donnerstag. In seiner Erklärung betonte das russische Außenministerium, dass sie in der Ukraine operierenden russischen Streitkräfte Beweise und Material gefunden hätten, die auf das Streben der USA nach militärischer biologischer Kriegsführung hindeuten. Im März behauptete US-Präsident Joe Biden, die Vereinigten Staaten hätten keine chemischen und biologischen Waffen in Europa. China hat ebenfalls seine Besorgnisse in dieser Hinsicht geäußert und Washington aufgefordert, seine biomilitärischen Aktivitäten im In- und Ausland zu erklären. Am 8. März 2022 gab die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland zu, dass die Ukraine biologische Forschungseinrichtungen beherbergt. Die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, sagte Nuland, nachdem Moskau Dokumente veröffentlicht hatte, die belegen, dass die Zerstörung eines vom Pentagon finanzierten Programms für biologische Waffen angeordnet wurde, nachdem russische Streitkräfte in die Ukraine einmarschiert waren. Anfang 2020, Monate nach der Coronavirus-Pandemie, beschuldigte ein hochrangiger russischer General die United States Agency for International Development, USAID, durch ihr Programm zur Fledermauskontrolle eine mögliche Rolle bei der Entstehung von Covid-19 gespielt zu haben. Die Vereinigten Staaten führten auch militärbiologische Experimente in Georgien durch, einer anderen ehemaligen Sowjetrepublik, die wie die Ukraine den Beitritt zur NATO und zur Europäischen Union anstrebt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9 Grad, Mashhad 13 Grad, Isfahan 18 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandarabas 28 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homayun Shajarian mit dem Titel Chedonestam, das heißt, wie hätte ich gewusst? Musik. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes, wir werden Ihnen, verehrte Zuhörer, die Provinz Nord-Khorasan, den grünen Juwel im Nordosten Irans, vorstellen. Provinz Nord-Khorasan entstand 2004 durch Aufteilung der Provinz Khorasan. Sie ist 28.000 Quadratkilometer groß und umfasst 8 Großräume mit Bujnord als Zentrum. Im Norden grenzt die Provinz an Turkmenistan, im Osten und Süden liegt die Provinz Khorasan-Razavi, im Südwesten Semnan und im Westen Golestan. So besitzt die Provinz eine gemeinsame Geschichte mit den Provinzen Khorasan-Razavi und Süd. Die gemeinsame Geschichte geht auf die mittlere Steinzeit in den Regionen Jajarm und den Ansiedlungsorten der Parther zurück. Unter den Achämeniden zählte Khorasan zu den Satrapen. Die Assekiden haben dort wichtige Städte aufgestellt. Im Laufe der Geschichte sind verschiedene Völker und Gruppen wie die Mongolen und die Türken, die selbst aus Usbeken, Turkmenen und Tataren bestanden, diese Region durchlaufen. Khorasan Nord wurde bei den Sassaniden von einem Espahbod, einem Statthalter, regiert, den man Potguspan nannte. Er befehligte 4 Grenzschütze an 4 Teilen von Khorasan. 31 im Mondkalender drangen die Araber in Khorasan ein, danach bekehrten sich die Einwohner zum Islam. Khorasan stand bis 205 im Mondkalender unter Herrschaft der Bani Abbas-Sippe. In der islamischen Ära wurde Khorasan in 4 Regionen aufgeteilt, die nach ihren großen Städten Neishabur, Marv, Herat und Balch benannt waren. Im Mondkalender erreichte die Region durch die Taherian-Familie ihre Unabhängigkeit. Es folgten die Samanian, die Ghaznavian und Khwarazmshahian. Im 7. Jahrhundert im Mondkalender wurde die Provinz schließlich von den Mongolen erobert und von den Ilkhanen regiert. Die Katscharen haben sich 1273 im Mondkalender auf Druck der Engländer im Pariser Abkommen verpflichtet, sich nicht in interne Angelegenheiten Afghanistans einzumischen. In dieser Zeit wurde Khorasan in Ost und West aufgeteilt. Der östliche Teil in Afghanistan wurde von England und der westlichen von Iran kontrolliert. Nord-Khorasan ist ein gebirgiges Land mit ertragreichem Weidenland. Es liegt im Durchschnitt 1326 Meter über dem Meeresspiegel. Die Provinz ist umgeben von den Gebirgsketten Kopedar im Norden und Aladar und Shah Jahan im Süden. Der höchste Punkt ist der Gipfel des Shah Jahan auf dem Aladar-Gebirge mit 3051 Meter. Der niedrigste Punkt ist das Dorf Tazeyab am Atrak-Fluss, der 400 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Das Klima ist aufgrund der Berge, Wälder, Weiden und der reichen Wasserressourcen sehr abwechslungsreich und über die Provinz verteilt verschieden. In den höheren Regionen von Aladar und Kopedar herrscht ein kaltes Gebirgsklima. In Mane, Samalkand und Süden der Provinz ist das Klima gemäßigt, es herrscht ein Halbwüsten- und Halbgebirgsklima. Der Fluss Atrak ist der einzige ständige Fluss in der Provinz. Zahlreiche Quellen und die Ausläufer des Atrak sowie die 4 großen Staudämme Esfaroyen, Shirvan, Mone und Salmakan liefern das nötige Trinkwasser der Provinz. Die Die geografische Lage und die klimatischen Bedingungen haben eine günstige Grundlage für Landwirtschaft und Viehhaltung geschaffen. Der Ertrag, die Quellen und die reichen Wasserressourcen helfen dieser Grundlage. Landwirtschaft ist die hauptsächliche Wirtschaftsaktivität der Provinz, die sowohl traditionell als auch halbindustriell betrieben wird. Baumwolle, Weizen, Gersten, Hülsenfrüchte, Gemüse, Industriepflanzen und Viehfutter sind die wichtigsten Produkte. Die wichtigsten Obstsorten sind Pflaumen, Kirschen, Sauerkirschen, Weintrauben und Äpfel. Auch die Viehhaltung ist sehr verbreitet. Das Vieh wird entweder in den Stallungen gehalten, auf Wanderwegen mitgeführt. Imkerei und Seide sind zwei weitere Felder, die in der Provinz betrieben werden. Auch Industrie ist in der Provinz vorhanden. Ein Petrochemiewerk, Zementfabrik und Plastikwerke, das Stahlwerk Esfaroyen, das Aluminiumwerk George Arm, Stromkraftwerk, Zuckerfabrik und Textilfabrik Shirvan, zahlreiche Baumwollfabriken, Nahrungsmittel, Landwirtschaftsbaufirmen etc. spielen eine große Rolle in Nord-Khorasan. Das Kunsthandwerk ist ebenfalls beliebt. Teppich, Kelim und Georgim sind Produkte dieser Branche. Völkervielfalt und die Kultureigenschaften sind die wichtigsten Merkmale der Provinz. Die Region war früher der Knotenpunkt zwischen Ost nach West. Die Seitenstraße verlief im Süden der Provinz. Über diese Straße gelangten viele Völker in die Region. Heute wird demnach in verschiedenen Sprachen und Dialekten gesprochen. Die Einwohner sind meistens Kurmansch-Kurden, Türken, Turkmenen, Belutschen und Perser, die auch Tot genannt werden. Der persische Dialekt der Einheimischen wird Toti genannt. Bei Schah Ismail und Schah Abbas Safavi wanderten türkischstämmige Grelis und Kurmansch-Kurden in die Region, sodass hier diese Sprachen Fuß fassten. So ist es, dass Nord-Khorasan trotz ihrer relativ kleinen Flächen eine natürliche und kulturelle Vielfalt aufweisen kann. Das Handwerk wird von den Kurden, Türken, Turkmenen, Tats und der Belutsch-Minderheit betrieben, so ist auch hier eine große Vielfalt und hohe Feinheit zu bewundern. Das Handwerk ist das wichtigste Souvenir der Provinz. Das reiche Weidenland und die Viehhaltung ermöglichen einen reichen und billigen Zugang zu Rohstoffen für das Handwerk, darunter Wolle, Fäden, Tierhaut und so weiter. Die abstrakten Muster der Künstler wurzeln in ihren Überzeugungen und Glauben. Die Muster sind inspiriert von der Natur und dem Alltag. Sie haben eine symbolische Funktion übernommen und zeigen sich in Kelims, den kurdischen Esstüchern, Teppichen, Brücken und turkmenischen Lehnkissen. Die kurdische Tracht, traditionelle Stoffe und traditioneller Schmuck zählen auch zum Handwerk aus der Provinz. Ein weiteres Handwerk ist das Çoruk-Duzi. Es handelt sich um die Anfertigung von Schuhen und Fußbekleidung aus Leder und meistens in Rot. Nachdem das Schuhwerk angezogen wurde, zieht man es mit einem dicken und langen Band um den Unterschenkel fest. Pelas, ein weiteres Handwerkprodukt der Provinz, ist ein Kelim, der zum Anlehnen gedacht ist. Es hält Feuchtigkeit, Kälte oder Wärme des Bodens ab und wird daher auch häufig in den Zelten der Nomaden, die auf feuchtem Weideboden übernachten, verwendet. Pelas ist in anderen Landesteilen ebenfalls anzutreffen. Die Süßigkeit Şeker Panir, etwa Käsezucker, ist ein Mitbringsel aus Bujnur, das sehr großen Zuspruch findet. Dem werden verschiedene Geschmäcker wie Pistazien, Nüsse, Apfelsinen oder anderes beigegeben. Molkereiprodukte und Trockenfrüchte werden aus Faruj, Shirvan, Mone, Salmagan, Bujnud, Jojam und Germe als Souvenir mitgenommen. Wir müssen Sie nun verlassen. Bleiben Sie gesund und auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Assor mit dem Titel Shabane, auf Deutsch nächtlich.
گم شده چون سایه‌ای در من در میان ابر وهم و دود ازدحام لشگر انبوه تنهایی در هجوم بی‌پناهی خنده ها و گریه های بی بهانه عشق های کودکانه پشت سر بن‌بست دلتنگی رو به رو دیوارها سنگی در گریز از کوچه های بسته باری پیش پایم جاده های مبهم و تاری در پی یک پاسخ کوتاه می روم هر سو هر راه هر بیراه بی سر و سامان و درمانده پاسخم در پشت سر مانده بر سرم آوارگی آوار روبروی پنجره دیوار تا کجا بایست تا باور وحشت آوار این سقف خیالی را باز آیا با سه حرف عشق می توان پر کرد خانه های سرد و خالی را
گم شده چون سایه‌ای در مه، در میان ابر وهم و دود، ازدحام لشکر انبوه تنهایی در هجوم بی‌پناهی، خنده ها و گریه های بی بهانه، عشق های کودکانه، پشت سر بن‌بست دلتنگی، پیش رو دیوارها سنگی، در گریز از کوچه های بسته باری، پیش پایم جاده های مبهم و تاری، در پی یک پاسخ کوتاه می روم، هر سو هر راه هر ویران.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Heute werden wir, liebe Hörerfreunde, die Rechte der muslimischen Glaubensbrüder und Schwestern behandeln. Ein gesunder Mensch besitzt einen starken sozialen Geist. Er zieht sich nicht aus der Gesellschaft zurück. Er nutzt die Erfahrungen der anderen in seinem gesellschaftlichen Leben und gibt seine Erfahrungen an die anderen weiter. Allerdings ist das gesellschaftliche Leben heute zum Teil mehr oberflächlich geworden. Es leben viele Menschen auf engem Lebensraum, aber sie wissen wenig voneinander. Sie verkehren gar nicht oder nur sehr wenig mit ihren Mitmenschen, weil sie sich für besser halten. Ihre mitmenschlichen Beziehungen sind oberflächlich und nur beschränkt. Dieser Zustand ist zu einer sozialen Störung im modernen Leben geworden. Er hat Folgen und lässt zum Beispiel Egozentrik und die Suche nach dem eigenen Vorteil überhand nehmen. Der Islam spornt zum gesellschaftlichen Leben an. Das Gesellschaftsleben übernimmt laut dieser Lehre eine dynamisch vitale Rolle. Jedes Mitglied in einer islamischen Gesellschaft sollte darum bemüht sein, den anderen einen Freundschaftsdienst zu erweisen und Gutes zu tun oder bei der Lösung von Problemen zu helfen. Der Prophet des Islams sagte darüber: Die höchste Klugheit besteht nach der Religiosität darin, den anderen Menschen Nächstenliebe zu erweisen und allen Gutes zu tun, ob sie gut oder schlecht handeln. Musik.
damit die Menschen enge und freundschaftliche Beziehungen untereinander pflegen und Verantwortung füreinander empfinden, hat der Islam ein festes Fundament für ihre Beziehungen gelegt. Eine der elementaren Losungen des Islams ist die Devise der Brüderlichkeit unter den Muslimen. In der Sure Hujurat, der Sure 49, wird verkündet, dass sich die Gläubigen einander Brüder sind. Gemäß diesem islamischen Grundsatz sind die Muslime ungeachtet von Rasse und Abstammung oder Sprache einander gleich, in welchem Teil der Erde sie auch immer leben. Diese enge Verbindung wird in der beeindruckenden Zeremonie des Hajjes, zu der sich Muslime aus aller Welt im Zentrum des vereinigenden Ein-Gott-Glaubens der Kaabe in Mekka versammeln, deutlich spürbar.
Der Islam betrachtet die Muslime als eine große Familie. Wenn ein Mitglied dieser großen Familie Probleme hat, so betrifft es auch die anderen Mitglieder. Gott hat sogar alle Menschen seine Familie genannt und gesagt, unter ihnen mag ich die am liebsten, die am liebevollsten zu den Menschen sind. Der Islam lehnt daher die Gleichgültigkeit gegenüber der Gesellschaft und ihren Mitgliedern ab. Der Islam gilt eine solche Unbeteiligtheit als Antiwert. Deshalb wurden die Menschen auf verschiedene Weise vom Islam aufgerufen, gegenüber den Mitgliedern der Gesellschaft und deren Schicksal Verantwortung zu spüren und einen wirksamen Beitrag zur Lösung ihrer Probleme zu leisten. In einem bekannten Wort des Propheten des Islams heißt es: Wer den Tag beginnt, ohne auf die Angelegenheiten der Muslime zu achten, ist kein Muslim. Um die Würde der Glaubensgeschwister zu wahren, ist die Beachtung einer guten Sitte und moralischen Grundsätze notwendig. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, hat daher in seinen Erziehungs- und Rechtslehren auf solche Regeln hingewiesen. Er sagt: Das Recht deiner Glaubensgeschwister besteht darin, dass du dir von Herzen ihre Gesundheit wünschst und ihnen Freundschaft und Nächstenliebe zuteilwerden lässt. Mit den Schlechten sollst du Nachsicht üben und versuchen, in ihnen eine bessere Beziehung hervorzurufen. Du sollst um ihre Besserung bemüht sein und den Guten gegenüber sollst du dankbar sein. Ärgere und bekümmere sie, die Glaubensgeschwister, nicht. Wünsche ihnen das, was du dir selber wünschst, und befinde das für sie als schlecht, was du für dich selber als schlecht befindest. So bete für alle, hilfe allen und würdige jeden von ihnen entsprechend der Stufe, auf der er steht. Der Islam betont deshalb die guten Beziehungen zu den Mitgläubigen und die Beachtung ihrer Anliegen, weil er möchte, dass in der islamischen Gemeinschaft Sicherheit und vollständiges Wohl und gesunde Verhältnisse herrschen und dass niemand fürchten muss, in Wort und Tat schlecht behandelt zu werden. Er will auch nicht, dass jemandem im Geiste ein Unrecht geschieht. Was den Menschen vom Tier unterscheidet und über dieses stellt, so wie im Glanz und Entwicklung beschert, ist der Geist des Sichhelfens und der Zusammenarbeit. Eine Höherentwicklung der Gesellschaft ist möglich, wenn unter den Menschen Vertrauen existiert. Der Heilige Koran hat daher in den Versen 11 und 12 der Sure Hujarat einige moralische Grundsätze hervorgehoben, durch deren Beachtung die Menschen sich zueinander so verhalten, dass sie gegenseitig ihre Würde bewahren und korrekte Beziehungen pflegen. Aufgrund dieser Verse müssen sich die Muslime schlechten Verhalten wie Verspotten, Beschimpfen, Verleugnen, Meckern, grundlose Verdächtigungen und Beitreten schlechter Eigenschaften enthalten, weil diese Eigenschaften nur Misstrauen in der Gesellschaft verbreiten und den gesellschaftlichen Beziehungen den Boden entziehen. Stattdessen sollen sich alle um gute moralische Eigenschaften bemühen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.